Treibhausgase und Klimawandel. In der Zusammenfassung des 6. Sachstandsberichts, der im Frühjahr 2023 erschien, stellt der IPCC fest, dass menschliche Aktivitäten, die einen Ausstoß von Klimagasen bewirken, bislang zu einem Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur von 1,1 Grad geführt hätten. Vergleich 2011 bis 2020 zu 1850 bis 1900. Durch den menschengemachten Klimawandel würden bereits heute Wetter- und Klimaextreme rund um den Globus vergrößert, mit negativen Folgen für die Sicherheit von Nahrung, Wasser und menschlicher Gesundheit. Für den Fall, dass die Treibhausgasemissionen nicht unverzüglich in nur wenigen Jahrzehnten auf Null zurückgeführt werden, sondern sich im bisherigen Trend weiterentwickeln, wird ein Anstieg der durchschnittlichen Oberflächentemperatur um 4 bis 5 Grad mit katastrophalen Folgen für die Lebensbedingungen der Menschen auf der Erde vorausgesagt. In der Summe wählt der IPCC starke Worte. Die kumulierte wissenschaftliche Evidenz sei eindeutig. Der Klimawandel sei eine Bedrohung für das menschliche Wohlergehen und die Gesundheit des Planeten. Bei einem weiteren Aufschub einer vorbeugenden globalen Aktion würde ein kurzes und sich schnell schließendes Fenster der Gelegenheit verpasst, um eine lebbare und nachhaltige Zukunft für alle zu sichern. Unabhängig von der Relevanz und Wirklichkeit der vom IPCC beschriebenen Gefahren ist die dogmenhistorische Tradition aufschlussreich, in der das Krisenszenario des Klimawandels steht. 1948 veröffentlichte der amerikanische Ökologe William Vogt sein Buch Road to Survival, in dem er das Bevölkerungswachstum zum Zentralproblem der Menschheit erklärte. Dabei bezog er sich besonders auf das Bevölkerungswachstum außerhalb Europas und Nordamerikas, das durch die Eingriffe der Kolonialherrschaft ermöglicht worden sei. In dieser Tradition stand auch das 1968 erschienene Buch des Bakteriologen Paul Ehrlich, Die Bevölkerungsbombe. Als Ausweg forderte er starke staatliche Eingriffe für eine strikte Kontrolle des Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums. 1973 erschien der Bericht des Club of Rome, Die Grenzen des Wachstums. An die Stelle der Sorge um eine Bevölkerungsexplosion trat jetzt die Prognose einer Menschheitsbedrohung durch knapp und teuer werdende Rohstoffe. Erneut drohte alsbald der Untergang der Menschheit, wenn man nicht umgehend auf Wachstum verzichtete und zu einer ressourcensparenden Produktionsweise überging. Die Prognosen des Club of Rome wurden durch die Wirklichkeit widerlegt. Rohstoffknappheit ist nicht absehbar, schon gar nicht bei Kohle, Öl und Gas. An die Stelle der befürchteten Rohstoffknappheit trat 2 Jahrzehnte später die Sorge um einen menschheitsbedrohenden Klimawandel aufgrund der Emission von Treibhausgasen, insbesondere durch fossile Brennstoffe. Radikale Klimaschützer fordern den Verzicht auf Wachstum und eine neue Frugalität. Sie verbinden sich dabei mit der klassischen Kapitalismuskritik. Mit dem Ende fossiler Energie ruft zum Beispiel die Taz-Journalistin Ulrike Herrmann auch gleich das Ende des Kapitalismus aus und möchte eine neue, klimagerechte Kommandowirtschaft einführen, die Frugalität und Mangel zwangsweise gleichmäßig verteilt. In allen 3 Fällen haben weiße Wissenschaftler aus dem reichen, industrialisierten Norden einen problematischen Punkt, die ungezügelte Bevölkerungsentwicklung, den Verbrauch an Rohstoffen, die Emission von Treibhausgasen zum Dreh- und Angelpunkt ihrer Weltsicht gemacht und erklären der Menschheit, dass sie unverzüglich dem Untergang entgegengeht, wenn sie nicht das erkannte oder behauptete Übel radikal bekämpft und dabei die üblichen menschlichen Prioritäten auf den Kopf stellt. In den 2 ersten Fällen hat die Welt das Votum der Wissenschaftler weitgehend ignoriert und den Dingen einfach ihren Lauf gelassen. Und siehe da, bis auf Subsahara-Afrika und einige Länder des Nahen und Mittleren Ostens sinken mittlerweile überall auf der Welt die Geburtenraten. Nicht die Geburtenschwemme, sondern die Vergreisung wird zur neuen Gefahr. Auch vor der Verknappung natürlicher Rohstoffe hat niemand mehr Angst. Das nimmt der Sorge um den Klimawandel selbstverständlich nicht ihre Berechtigung. Dass aber viele Menschen vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen zur beschworenen Klimakatastrophe in einer gewissen skeptischen Distanz stehen, wird auf diese Weise verständlich. Die unter Zuarbeit zahlreicher Experten erarbeiteten IPCC-Berichte lassen sich angesichts der ungeheuer komplexen Materie aus fachlicher Sicht nur schwer kritisieren. Schon gar nicht aus der Sicht eines in Klimafragen nicht vorgebildeten Ökonomen wie mir, der im Wesentlichen nur seine Fähigkeit zu logischem Denken und zu statistischer Analyse einbringen kann. Ich unterlasse eine solche Kritik, weil sie aus meinem Mund weder belastbar noch ausreichend begründet wäre. Aber aus der Feder zahlreicher Klimaskeptiker habe ich genügend Kritisches gelesen, um mir gegenüber der Gültigkeit der IPCC-Prognosen eine gewisse Reservatio mentalis zu bewahren. Für meine weitere Argumentation unterstelle ich, dass der IPCC den Kenntnisstand der Klimawissenschaft sachlich und seriös bündelt, fortlaufend aktualisiert und zu Recht betont, dass der Anstieg der Treibhausgasemissionen vor allem menschengemacht ist. Für eine ausgewogene kausale Analyse müsste aber der menschliche Einfluss auf die Entwicklung von Treibhausgasen aufgespalten werden auf die Wirkung der Vermehrung des Pro-Kopf-Verbrauchs an Energie und die Wirkung der Vermehrung der Bevölkerung. Das wird sorgfältig vermieden. Der IPCC-Bericht klammert den Einfluss der Bevölkerungsvermehrung auf den Anstieg der Treibhausgase vollständig aus, sowie auch, dass der überwiegende Teil der Katastrophen, die vor allem die Menschen im globalen Süden immer wieder heimsuchen, weitaus eher auf die Bevölkerungsvermehrung als auf die Folgen des Klimawandels zurückzuführen ist. Außerdem war und ist der Anstieg des menschlichen Energieverbrauchs, der die Zunahme der Treibhausgasemissionen bewirkte, eine zentrale Voraussetzung für den gewaltigen Anstieg des menschlichen Lebensstandards, die erheblich bessere Ernährung und die stark gestiegene Lebenserwartung. Trotz der Auswirkungen der Industrialisierung auf den Klimawandel ist die Menschheit mit Industrialisierung und Klimawandel heute weitaus besser dran, als sie es ohne beide jemals gewesen wäre. Das gilt für die Zahl der Menschen auf der Erde, für ihre Gesundheit und Lebenserwartung und für ihren Lebensstandard. Das 1,5-Grad-Ziel. Der weitaus größte Teil der Treibhausgasemissionen entfällt auf CO2. Der 6. IPCC-Report drückte im März 2023 die Hoffnung aus, es könne doch noch gelingen, den weltweiten CO2-Ausstoß ab sofort steil abzusenken und bis 2050 auf Null zu reduzieren. Diese Reduktion nennt der Bericht als Voraussetzung, um das 1,5-Grad-Ziel bis 2100 zu erreichen. Bei dem 2-Grad-Ziel müsste die gleiche Absenkung bis 2070 erreicht sein. Beide Ziele sind gänzlich irreal. Im Vergleich zu dieser Forderung desillusioniert der Ausblick auf die tatsächliche Entwicklung des CO2-Ausstoßes in der Welt. Trotz der international abgestimmten ehrgeizigen Klimaziele ist der weltweite CO2-Ausstoß von 2010 bis 2021 um 10,8% gestiegen. Moderaten Absenkungen in den westlichen Industriestaaten stehen starke Zunahmen in China, Indien und zahlreichen industriellen Schwellenländern gegenüber. So war von 2010 bis 2021 die Zunahme des CO2-Ausstoßes in China 20-mal so groß wie der zeitgleiche Rückgang in Deutschland. Tabelle 5.1 fasst einige Eckwerte der weltweiten CO2-Entwicklung seit 2010 zusammen. Wir sehen eine augenfällige Spaltung. Bei den etablierten westlichen Industriestaaten G7 und EU27 sank der CO2-Ausstoß seit 2010 um 14,9%. Das ist zwar weit von den IPCC-Forderungen entfernt, geht aber immerhin in die richtige Richtung. Mit einer Absenkung von 18,6% lag Deutschland im Durchschnitt der EU auf Platz 27. Es ist also kein besonderer Musterschüler. In den USA und Japan sank der Verbrauch ebenfalls, aber etwas schwächer. Im Rest der Welt stieg der CO2-Ausstoß im gleichen Zeitraum um 22,7%. In Russland betrug der Anstieg 12,2%. Besonders stark war der Anstieg bei drei Ländern, die gerade eine nachholende Industrialisierung durchlaufen. Türkei plus 44,7%, Indonesien plus 38% und Indien plus 52,7%. Eine Ausnahmerolle spielt China. Dort ist der Pro-Kopf-Ausstoß an CO2 mit 8,7 Tonnen bereits höher als in Deutschland. Gleichwohl stieg der Ausstoß seit 2010 um 34,7%. Ein Drittel der weltweiten CO2-Emissionen entfällt mittlerweile auf China. Auf Deutschland entfallen noch 1,76%. Es ist überhaupt nicht absehbar, dass Länder wie China, Indien, Indonesien oder die Türkei ihre weitere Industrialisierung und das damit erhoffte Aufschließen zum westlichen Lebensstandard aufgeben, um Klimaziele zu erreichen. Selbst wenn diese Länder eine plötzliche volkswirtschaftliche Vollbremsung machen sollten, würde das nicht bedeuten, dass ihre CO2-Emissionen sofort stark sinken, statt weiter stark zu steigen. Daraus folgt: Die vom IPCC erhobene Forderung nach einer starken und sofortigen Reduktion der CO2-Emissionen wird mit absoluter Sicherheit für das 1,5-Grad-Ziel und auch für das 2-Grad-Ziel vollständig verfehlt werden. Angesichts der weltweiten Mengenrelationen und der herausragenden Rolle Chinas ist es für die weltweite CO2-Bilanz aber auch vollständig gleichgültig, was Deutschland tut oder lässt. Was bedeutet eine Zielverfehlung? Falls die Vorausberechnungen der IPCC-Experten für die Klimawirkung des CO2-Ausstoßes richtig sind, wird sich die Welt bis 2100 wohl eher auf eine Zunahme der durchschnittlichen Temperatur von deutlich mehr als 2 Grad einstellen müssen. In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, sich vor Augen zu führen, dass es sich bei den IPCC-Projektionen um Modellrechnungen mit komplizierten und für die meisten, darunter auch mich, kaum transparenten Annahmen handelt. So wird es zu einem Hoffnungswert, dass prognostische Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Es gibt eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, dass die vom IPCC geforderten Reduktionsziele weltweit keinesfalls erreicht werden können. Jedenfalls nicht ab sofort und nicht mit einer Nullemission im Jahr 2050. Das bedeutet, dass man umso stärker in Schutzmaßnahmen investieren muss. Höhere Seedeiche, mehr Stauseen und Rückhaltebecken an hochwassergefährdeten Flussläufen, bessere Gebäudeisolierung und mehr Klimatisierung. An der Verfehlung der IPCC-Reduktionsziele würde sich aber selbst dann nichts ändern, wenn es gelänge, den deutschen CO2-Ausstoß in wenigen Jahren oder auch in 2 Jahrzehnten auf Null zu reduzieren. Der wichtigste Beitrag, den Deutschland und die gesamte westliche Welt leisten kann, besteht in der Entwicklung und im Angebot preislich konkurrenzfähiger technischer Lösungen zur massenhaften Erzeugung von Energie aus Wind und Sonne. Und zwar so, dass Energie auch in ausreichendem Umfang gespeichert und zuverlässig transportiert werden kann. Das jederzeit nutzbare Energieangebot muss in seinem Umfang von der Tageszeit und der Jahreszeit ausreichend unabhängig und auch preislich international wettbewerbsfähig sein. Das Zauberwort für eine nachhaltige Energiewirtschaft, die allein auf der Versorgung mit erneuerbaren Energie basiert, ist der sogenannte grüne Wasserstoff. Die Idee dahinter? Überschussstrom aus Wind und Sonne, der nicht unmittelbar verbraucht werden kann, wird dazu benutzt, durch Elektrolyse aus Wasser Wasserstoff zu gewinnen, der beliebig weit transportiert und gespeichert werden kann. Welche Kosten sind vernünftig für ein irreales Ziel? Es macht für Akteure wie Deutschland sachlich und politisch keinen Sinn, zur Erreichung eines unmöglichen Ziels Maßnahmen zu ergreifen, deren Folgeschäden, etwa für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie, sicher absehbar sind, während gleichzeitig ebenso sicher ist, dass diese Maßnahmen die vom IPCC für weltweit nötig gehaltene Absenkung des CO2-Ausstoßes unter keinen Umständen ermöglichen werden.